Kartoffelschälen bleibt vielleicht das größte moderne Abenteuer. René de Ubaldia. Der Kartoffelkessel von Georges Perec in der Übersetzung von Eugen Helmle.
Kartoffelschälen
bleibt
vielleicht.
Kartoffelschälen.
Kartoffelschälen bleibt vielleicht das größte moderne Abenteuer.
Es wirken mit Maria Becker als alte Frau, Stefan Wigger als Mann, Rosel Zech als Frau, Till Topf als junger Mann, Irina Wanka als junges Mädchen, Axel von Wachtmeister als Diener Horatio. Funkeinrichtung Eugen Helmle und Wolfgang Schenk. Regie Wolfgang Schenk.
Die Kartoffelschalen setzen sich immer unter den Fingernägeln fest.
Es hat geklopft. Ich bin sicher, dass es geklopft hat. Hat sogar jemand gesprochen. Es hat jemand gesprochen und dann hat es geklopft. Habt ihr nichts gehört? Seid ihr sicher, dass es nicht geklopft hat?
Es ist doch jeden Tag die gleiche Komödie. Allmählich wird es zur Gewohnheit.
Dabei haben wir ihnen oft genug eingetrichtert. Wenn es klopft, ist manchmal jemand da und manchmal ist niemand da.
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Und überhaupt, wenn es klopft, klopft es. Und wenn jemand spricht, spricht jemand. Es gibt keinen Grund, dass beides gleichzeitig geschieht.
Es war nicht gleichzeitig. Es war eins nach dem anderen.
Das kommt aufs selbe heraus.
So. Ach, das hat gut geschmeckt. Ein richtiges Schlemmermahl. Horatio, Sie können abräumen.
Sie sind leicht zufriedenzustellen.
Ich liebe Kartoffeln. Ich bin geradezu versessen darauf. Tja, man spricht nicht oft genug über Kartoffeln. Man sollte jeden Tag mindestens einmal voller Ergriffenheit an die Kartoffeln denken. Ja, sie sind es, die uns ernähren. Wir schulden ihnen alles und wir verdanken ihnen auch alles.
Könnten Sie nicht von etwas anderem reden?
Warum sollte ich von was anderem reden? Die Kartoffel ist etwas Handfestes. Das kann man nicht berühren, das existiert. Das ist nicht wie euer dummes Zeug, das ist keine Kacke. Das kann man schälen, das kann man waschen, das kann man kochen, das kann man als Püree essen, als Salat, in Scheiben geschnitten. Die Kunst hat zu allen Zeiten die Kartoffel verherrlicht. Das Triptychon von Lukas von Vintje. Der Tafelaltar von Karl Philipp Emanuel Kartoffel, genannt Kartoffini. Ja, Lenin. Die Büste von Parmentier, von Houdon, Meissonier, das Abendgeläut von Millet und Vincent van Gogh.
Auf alle Fälle setzen sich die Schalen unter die Fingernägel. Und um sie da wieder rauszukriegen...
Und daran sind Sie selber schuld. Ziehen Sie doch Handschuhe an.
Handschuhe? Wo soll ich denn Handschuhe hernehmen?
Handschuhe zum Kartoffelschälen, das gibt's, ja. Sie sind ganz dünn, durchsichtig. Sie werden im Dutzend verkauft und hinterher wirft man sie weg. Aha.
Das stimmt schon. Sie hätten uns Handschuhe geben können.
Die Fantasie des Menschen kennt keine Grenzen. Ach, wenn ich bedenke, was die Menschheit alles aus Gemüse gemacht hat, da verschlägt's mir glatt die Sprache.
Ach ja? Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel, zum Beispiel. Wollen Sie ein Beispiel? Es gibt Hunderte, Tausende. Na, Ernst zum Beispiel, der sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft. Oder Archimedes, der Alexandrien mit Feuerbohnen in Band setzt. Und die Stangenbohnen und die Schürfkarotten und der Blumenkohl. Der Blumenkohl. Wissen Sie, dass die Alten den Blumenkohl gegen Gedächtnisschwäche und Vergesslichkeit benutzt haben?
Das ist alles Vergangenheit.
Und es hilft uns bestimmt nicht, damit fertig zu werden.
Ach, jetzt habe ich mir einen Fingernagel abgebrochen. Horatio, Ihre Mundharmonika macht mich ganz nervös!
Viel weiter sind wir jetzt auch nicht.
Das darf man nicht sagen. Es gibt da bestimmt eine logische Erklärung.
Das sagt man immer.
Sicher. Es geht zwar nicht schnell, aber am Ende kommt man doch immer zu etwas Positivem. Man braucht nur jeden Tag einen kleinen Schritt vorwärts zu machen.
Sie meinen wohl einen Schritt vor und zwei zurück, ja? Das nennt man rückwärtsgehen.
Wir drehen uns im Kreise.
Auf jeden Fall treten wir auf der Stelle.
Die Kartoffel, das ist wenigstens etwas Konkretes, das existiert.
Das sagten Sie bereits.
Man kann es nicht oft genug sagen.
Sie würden besser daran tun, auf Ihre Kartoffelschalen zu achten. Jetzt schaut sich das einer an. Drei Viertel von der Kartoffel vergeuden Sie. Sie übrigens auch.
Das frisst uns kein Brot weg.
Im Krieg hätten Sie schon gesehen, ob das kein Brot wegfrisst.
Was kann Ihnen das denn ausmachen? Sind doch nicht Ihre Kartoffeln.
Das ist noch lange kein Grund zur Verschwendung.
Sie reichen für die ganze Zeit hier. Sie werden uns bestimmt nicht ausgehen.
Wenn man eine Arbeit zu verrichten hat, dann muss man sie anständig verrichten. Punktum.
Madame, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Vor dem Krieg hätte es so etwas nicht gegeben.
Ach, das hatte ein ganz anderes Format. Es war sagenhaft. Ganz Paris fand sich hier ein. Das waren endlose Feste. Sie hätten nur mal die Tische, die Spitzen, das Geschirr, die Blumensträuße sehen müssen und die Konzerte. Ach, das Quartett Zehrfuß, die Melina, Korsakow, Wilhelm Nebel, Sergio Sabaglione, mit einem Wort, die Crème de la Crème, das Beste vom Besten.
Das muss wunderbar gewesen sein.
Jeden Abend gaben wir hier im kleinen Musiksalon von 6 bis 8 vor dem Abendessen Konzerte.
Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass sich das jetzt sehr geändert hat.
Ich hätte nie geglaubt, dass es hier einen Musiksalon gibt. Nicht einmal für einen kleinen Salon ist es hier groß genug.
Das ist nur, weil Krieg war. Da haben sie alles umgekrempelt und auf den Kopf gestellt. Sie mussten ja. 40, da ging's drunter und drüber. Alle sind hierher geflüchtet. Man war gezwungen, Platz zu machen. Sie konnten nicht länger auf den Teppichen oder in den Badewannen schlafen. Hier war der richtige Ort, verstehen Sie? Der Chef war ein Mann, der sich durchsetzen konnte. Energisch und so. Aber auch verständnisvoll und außerdem Haltung, Klasse, distinguiertes Benehmen. Das war kein billiges Fresslokal hier. Das war kein schäbiges kleines Bahnhofshotel. Hier befand man sich unter Leuten mit Lebensart. Wenn Sie wissen, was ich meine.
Ach, Madame, es war ein bemerkenswertes Haus, ja. Ich bin mehrmals hier abgestiegen. Das Laub im Park, im Herbst. Ach, das war göttlich. Und das Wild.
Sie wussten eben, ihre Küchenchefs auszuwählen. Miserol, der alte Bertin.
Ach nein, das stimmt doch gar nicht, der alte Bertin. Der hatte das Hotel zur Post in Mirande. Sie verwechseln ihn mit dem alten Dupaillon.
Ah, der alte Dupaillon. Ey, das war noch ein Koch. Seine Spezialität waren Hühnerbrüstchen à la Maximilian.
Es war das einzige Gericht, das ihm nicht misslang.
Hühnerbrüstchen? Ach, das ist doch Verleumdung. Reine Verleumdung. Für seine Hühnerbrüstchen hat er mehr als eine der höchsten gastronomischen Auszeichnungen Frankreichs erhalten. Ja?
Dass ich nicht lache. Den zweiten Ehrenpreis auf der Messe von Périgueux. Ja,
man hat sie der Königin von England vorgesetzt.
Der Königin Mutter.
Diese Hühnerbrüstchen. Ach, was? Na und? Königin Mutter, sie ist doch mal Königin gewesen,
sie
oder nicht?
Aber nicht mehr.
Ja, eine Königin bleibt immer Königin. Ja. Es war mit Cognac flambiertes, geschnetzeltes Masthuhn. Gedünstet in einer Estragon-Marinade. Mit altem Bordeaux gelöscht. Eingehüllt in eine mit frischer Gänseleber gefüllte Krustat. Napiert mit einer braunen Trüffelsoße und mit Artischockenböden und einer Artischockenmusselin serviert.
Nach dem Essen hat Ihre Majestät Sie kommen lassen.
Mich?
Sa Majesté vous prie.
Monsieur, die Sprache des Gaumens ist nicht reich genug, um die Eindrücke zu beschreiben, die Sie uns empfinden ließen. Doch erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass Ihr Gericht, Monsieur, der Tradition Ehre macht.
Und dann kam der Krieg.
Sie ist mit ihrer Tochter und dem kleinen Dienstmädchen, das sie bei sich aufgenommen hatte, allein geblieben.
Glauben Sie mir, mein guter Herr, es ist nicht immer leicht gewesen, ein Haus wie dieses in Schwung zu halten, wenn man keine Hilfe hat. Wir hatten bis zu 70 Essen am Tag zu servieren. Stellen Sie sich das mal vor. Und die Lebensmittelversorgung gleich null. Man musste sich prügeln für einen halben Liter Milch.
Ach, Sie brauchen uns nichts vorzumachen. Wir wissen, wie das war. Sie bekamen alles, was Sie wollten auf dem Schwarzmarkt. Eier, Geflügel, Butter, alles. Und es kostete sie keinen zu. Ihre Lieferanten ließen sich in Naturalien bezahlen.
Man muss halt mit den Wölfen heulen.
Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, Madame. Der Krieg hat allen, die ihn erlebt haben, schmerzliche und auch bittere Prüfungen abverlangt.
Ich bin für Arbeitsteilung. Ich gehe gern mit dem Kunden nach oben. Aber dann möchte ich mich nicht auch noch ums Kartoffelschälen kümmern.
Kommt gar nicht in Frage, mein Kind. Dazu sind Sie zu blöd. Sie werden warten müssen, bis Sie etwas aufgeweckter sind.
Ich finde, dass sie gerade recht ist. Die Soldaten sind nicht allzu anspruchsvoll.
Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt.
Aber Kleines, die macht doch nur Spaß. Sie sind viel zu schön für die. Sie sollen nicht von Lanzern verdorben werden, noch dazu von Deutschen. Schauen Sie sich das an, Monsieur, diesen süßen kleinen Körper. Ein tolles Weibstück. Das würde das Bett eines Bankiers verdienen.
Horatio! Wollen Sie sich wohl zum Teufel scheren, Sie altes Schwein? Sie finden wohl, es gibt noch nicht genug Voyeure.
Ich kann Sie sehr gut verstehen, liebe Frau. Wir leben in einer sehr merkwürdigen Zeit. Sehen Sie, ich selbst, ich habe den größten Teil des Krieges in einer Scheune versteckt zugebracht, zusammen mit meinem Sohn, um der Zwangsarbeit zu entgehen. Ich erinnere mich noch. Wir waren zu fünft. Wir haben Weidenkörbe geflochten, die Bäuerin auf dem Markt verkaufte, um uns etwas Gemüse, Fadennudeln, Kartoffeln, ja, Kartoffeln zu besorgen. Ach, was habe ich dort Kartoffeln geschält.
Dort ist der Herr wohl auch Experte geworden.
Jawohl, Madame. Jawohl. Und außerdem gab es damals noch keinen Kartoffelschäler, nur ganz gewöhnliche Küchenmesser.
Das ist sowieso das Beste, das wissen Sie genau.
Es gibt die beiden Schulen.
Das Beste ist, wenn man sie vorher abschrubbt, sie dann in der Schale kocht und sie erst schält, wenn sie gekocht sind. So behalten sie ihren ganzen Geschmack, ihre ganze Würze.
Ihre Würze? Na, da muss ich ja lachen. Der Erdapfel hat nämlich gar keinen Geschmack.
Das sind keine Erdäpfel, damit Sie es wissen. Das sind Kartoffeln und das ist ganz und gar nicht dasselbe.
Na gut, wenn Sie wollen. Gut. Die Kartoffel hat keinen Geschmack.
Sie hat keinen Geschmack.
Sie werden sich doch nicht schon wieder streiten wollen.
Das ist doch einer wie der andere. Stellen die Füße unter den Tisch und meckern. Das ist alles, was die können.
Nun reicht's aber.
Das ist doch wahr. Natürlich muss man ein Minimum an Fantasie aufbringen, wenn man jeden Tag nur Pommes frites macht. Die bekommt man mit der Zeit über, aber das ist klar. Aber ein guter, schön geschlagener Karton. Kartoffelbrei oder ein Gratin Dauphinois. Gewiss, ein Gratin Dauphinois bringt nicht jeder hin, aber wenn es gut gemacht ist, dann ist es wirklich was Besonderes. Und die Kartoffelpfannkuchen. Haben Sie schon einmal richtige Kartoffelpfannkuchen gegessen? Sie kochen 250 Gramm Kartoffeln in Salzwasser und machen daraus einen Brei, den Sie mit Milch geschmeidig machen und dann kalt werden lassen. Anschließend fügen Sie einen Suppenlöffel Mehl und drei ganze Eier hinzu, die Sie nacheinander hineinschlagen, ohne sie durchzurühren. Wenn Sie soweit sind, geben Sie einen Löffel voll dicken Rahm hinein und rühren dann alles gründlich durch, bis der Teig die Konsistenz von gewöhnlicher Sahne hat. Nun nehmen Sie eine flache Pfanne und geben Butterschmalz hinein, wie für ein Omelett. Wenn das Butterschmalz sehr heiß ist, schütten Sie 3/4 Suppenkelle voll von Ihrem Teig hinein. Die Pfannkuchen bilden sich nun ganz von selbst. Auf beiden Seiten braun backen, das ist alles.
Ach, das hat uns auch nicht viel weitergebracht.
Man darf den Mut nicht sinken lassen. Irgendwann findet sich schon eine logische Erklärung. Was weiß ich, eine Lawine, eine Überschwemmung, eine Sintflut, ein Walfisch.
Warum nicht gleich die vierte Dimension?
Ja, ich weiß ja, dass es nicht schnell geht, aber trotzdem kommen wir jeden Tag ein kleines Stückchen weiter.
Sie wollen sagen, dass wir uns im Kreise drehen.
Wenn wir uns noch drehen würden, aber wir drehen uns ja nicht einmal. Wir treten auf der Stelle.
Wir gehen rückwärts.
Wir jedenfalls haben die Kartoffeln.
Schöne Gewissheit.
Die Säcke, die Putzlappen, die Zeitungen, die kleinen Küchenmesser, die Wanne, das ist doch alles wirklich, da kann man dran fahren, da hat man was zu tun, das ist kein Geschwätz, das ist nützlich für die Gesellschaft.
Man weiß ja nicht einmal, wo sie herkommen.
Es sind Bintjes, die kommen aus Holland.
Och, aus Holland, da muss ich ja lachen.
Ich weiß nicht, was daran komisch ist.
Aber das ist doch viel zu weit.
Viel zu weit von wo?
Sie kommen aus dem Garten.
Aus dem Garten? Aus welchem Garten?
Dort, aus dem Garten.
Ach so, aus dem Garten da.
Kennen Sie ihn? Sind Sie schon mal dort gewesen?
Ja, er ist schon mal dort gewesen. Aber das ist sehr lange her. Er war noch ganz klein. Er kann sich nicht mehr so genau erinnern.
Oh, erzählen Sie. Gibt es dort Bäume, Erde, Vögel, Blumen?
Es ist ein sehr großer Garten.
Na, so groß ist er auch wieder nicht.
Aber lasst ihn doch reden. Ein bisschen gehört er ihm.
Es ist ein großer Garten. Ein sehr großer Garten. Mit Bäumen.
Sind doch Vögel in den Bäumen.
Ja, ich nehme an, wie in allen Bäumen.
Aber diesen Garten hat es doch nie gegeben. Das ist doch alles Humbug. Es waren zwei verkrüppelte Sträucher und ein Kiesweg.
Doch, lassen Sie mich erzählen. Ich erinnere mich jetzt besser. Am Ende des Weges stand ein Haus. Ich habe einige Zeit darin gewohnt. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Aber es war vor langer, sehr langer Zeit. Vor dem Krieg vielleicht oder gleich danach.
Vor dem Krieg? Da warst du doch noch gar nicht auf der Welt.
Jetzt halten Sie doch endlich den Mund.
Ich bin sicher, dass ich schon einmal da gewesen bin. Selbst wenn ich mich nur mit Mühe wieder zurechtfinde. Ich habe den Eindruck, dass alles viel größer war. Aber vielleicht ist das nur, weil ich kleiner war.
Nein, es liegt daran, dass die Erinnerungen immer verzerrt sind. Selbst wenn es kümmerlich war, kommt es einem großartig vor.
Eines weiß ich ganz gewiss. Ich erinnere mich sehr gut. Es gab nicht nur einen Raum, sondern zwei. Genau, zwei Räume. Durch eine dünne Backsteinwand voneinander getrennt. Ich weiß nicht mehr. Ich bin dort vorbeigekommen. Ich habe dort gelebt.
Du hast dort gelebt?
Ich habe dort gelebt, ja. Ich glaube, ich habe dort gewohnt.
Aber was hast du denn dort gemacht?
Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Der erzählt doch, was ihm gerade einfällt. Das ist ein Dassel. Glaubt ihm nicht. Er ist nie in diesem Hause gewesen.
Und ob ich drin war? Sie müssen mir glauben, es ist wahr.
Wenn du wirklich dort gewesen wärst, dann würdest du dich besser erinnern. Man erinnert sich nämlich immer an die Orte, an denen man mal gelebt hat.
Wie soll er sich denn erinnern, wenn Sie ihn ständig unterbrechen?
Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war.
Du hast uns von einem Haus erzählt.
einem großen Haus, in dem du gelebt hast, vor langer Zeit.
Versuch dich zu erinnern. Du bist wieder dorthin zurückgekehrt?
Ja, ich bin dorthin zurückgekehrt. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich weiß nicht, letztes Jahr vielleicht. Es war an einem Winterabend. Es war kalt und nass. Es war sehr neblig. Den ganzen Tag über war eine Art Schneeregen gefallen. Ich erinnere mich. Ich habe mich nämlich gefragt, ob ich das Haus wiedererkennen würde. Ob ich die Leute dort antreffen würde, die zur gleichen Zeit dort gelebt haben wie ich, während des Krieges oder kurz danach. Vielleicht nicht sie, vielleicht waren sie inzwischen alle gestorben, aber sie hatten Kinder. Ich hatte sie gekannt, als sie ganz klein waren. Vielleicht wären sie immer noch da und würden mich wiedererkennen. Und dann sah ich am Ende einer großen abschüssigen Allee Lichter glänzen. Ich begann etwas schneller zu gehen. Ich bin vor der Tür angekommen, ich habe geklopft. Doch niemand hat mir geantwortet. Darauf bin ich hineingegangen und habe sie alle gefunden, um die Schüssel herumsitzend beim Kartoffelschälen.
Können wir etwas für Sie tun, Monsieur?
Entschuldigen Sie bitte, Madame. Bin ich hier richtig im Haus von Madame Arnaud?
Madame Arnaud?
Arnaud, ja, Madame.
Ich höre diesen Namen zum ersten Mal. Sagt er Ihnen etwas?
Ganz gewiss nicht.
Das wundert mich nur halb, wissen Sie. Ich bin nämlich seit 40 Jahren zum ersten Mal wieder hier.
40 Jahre sind eine lange Zeit.
Eine lange Zeit, ja. Trotzdem erinnere ich mich. Es hat sich gar nicht so viel geändert. Hier war Ihr Schlafzimmer. Ihr Bett war da. Und außerdem ein kleiner Schreibtisch, dort hinten.
Nein, es tut uns leid, wir kennen Sie nicht. Und dabei wohnen wir schon lange hier, seit mindestens 20 Jahren. Oh ja, mindestens seit 20 Jahren.
Es liegt alles so weit zurück.
Aber er, Horatio, ich erinnere mich an seinen Namen. Er muss sich doch auch erinnern. Ich erkenne ihn wieder. Horatio kam mit einem Schubkarren vorbei, er sägte Holz. Arnaud! Madame Arnaud, die Kinder, die Katzen, erinnern Sie sich? Sie erkennen mich wieder, Sie müssen mich wiedererkennen.
Selbst wenn er Sie wiedererkennen würde, könnte er Ihnen nichts sagen.
Er ist stumm.
Selbst wenn Sie den Namen dieser Frau auf ein Stück Papier schreiben würden, würde es Ihnen gar nichts nützen. Er kann nämlich nicht lesen. Er kann nur Mundharmonika spielen.
Er sieht nicht mehr gut. Er hat kein Gedächtnis mehr. Sie dürfen sich nicht wundern, dass er Sie nicht wiedererkennt.
Er ist nicht mehr ganz bei Verstand.
Es war ein Haus, das wie gemacht war, um sich darin zu verstecken. Sich jeden Tag tiefer hinein zu vergraben, bis man darin verschwand. Es war, als ob die Außenwelt nicht mehr existierte, nicht mehr existieren, einen nicht mehr erreichen dürfte. Eines Nachts, es war im Winter, vielleicht am Weihnachtsabend oder in der Neujahrsnacht. Es lag eine dünne Schneedecke auf dem Boden. Wir hielten uns bei den Händen und sind bis zur Terrasse hinaufgegangen, die über den Fluss hinausragt.
Der Fluss.
Es war ein großer Fluss. Früher zogen Schaufelraddampfer darüber hin. Die Passagiere tanzten beim Klang der Musik. Und es gab 10-jährige Zwillinge, die in flachen Booten lagen und sich von der Strömung mitreißen ließen. Erinnern Sie sich nicht! Aber Sie müssen sich doch erinnern!
Wir sollten uns nicht so aufregen. Das bringt uns doch nicht weiter.
Wir dürfen nicht verzweifeln. Es muss doch eine Lösung geben, eine notwendige und ausreichende Erklärung.
Aber nein, es ist jedes Mal dasselbe.
Ich weiß, wir sind ein wenig mutlos. Aber die Zeit arbeitet für uns. Ihr wisst das genau. Langsam, aber sicher.
Wir treten auf der Stelle. Das wollen Sie doch damit sagen.
Wir drehen uns im Kreise.
Das ist nicht wahr. Sie wissen genau, dass es den Garten gibt und den Hof auch.
Was nützt uns das schon, dass wir das wissen? 100-mal haben wir diesen Raum ausgemessen, seine Wände untersucht und abgehorcht, die Türen gesucht. 100-mal haben wir die Anzahl der Schritte gezählt, die nötig sind, um von diesem Schemel bis zum Sessel zu gehen. Und von diesem Sessel zu diesem Bett. Und jedes Mal haben wir versucht, daraus Erklärungen abzuleiten, Vermutungen, Hypothesen. Das ist das einzig Wahre hier, diese scheiß Erdäpfel.
Das sind keine Erdäpfel, sondern Kartoffeln. Ich hab was zu erzählen.
erzählen, das einfach ist und schlicht, dass auf der ganzen Erde Kartoffeln stets man isst, Kartoffeln stets man isst. Ihr habt ganz recht gehört. Doch kommen Sie mal in das Land, in das darin ich wohn. Sieht man Kartoffeln nur von hinten und von vorn, von hinten und von vorn. Ihr habt ganz recht gehört. Beim Frühstück schon als erstes, ob's dir gefällt, ob nicht, macht man den Löffel voll mit viel Kartoffeln sich, mit viel Kartoffeln sich. Ihr habt ganz recht gehört. Und täglich ist das Gleiche an Werk und Feiertag. Zur Suppe auch und zum Dessert isst man Kartoffeln gern, isst man Kartoffeln gern. Ihr habt ganz recht gehört. Und selbst das ist das Tollste, das Brautpaar am Kamin. Anstatt zur Sache zu kommen, reicht nur Kartoffeln sich, reicht nur Kartoffeln sich. Ihr habt ganz recht gehört.
Ich habe einen Traum gehabt. Eines Nachts. Es war in einem Raum. Fast genauso wie dieser hier. Vor mir war eine Wand mit einem langen, schmalen Riss. Und plötzlich war ich sicher, dass ich dorthin durch konnte. Dass der Spalt breiter würde. Dass die Wand sich öffnen würde. Und darauf gelangte ich in einen anderen Raum. Eigentlich glich er diesem hier nicht.
Das ist ein alter Traum.
Er dauert noch an.
Andere haben ihn schon gehabt, haben ihn noch an ihrer Stelle.
Es ist fast ein Albtraum.
Aber man kann ihm nicht entrinnen.
Vielleicht ist es eine ganz alte und ganz banale Liebesgeschichte. Sie hatte sich heimlich mit einem jungen Mann verlobt, den sie am Strand kennengelernt hat. Er war ein Taugenichts. Aber sie wusste es nicht. Und als es ihr klar wurde, war es zu spät. Sie hatte für ihn alle Ersparnisse ihres Großvaters gestohlen. Doch der Diebstahl wurde aufgedeckt. Und der junge Strolch wurde von zwei Gendarmen abgeführt.
Solche Geschichten passieren jeden Tag. Man glaubt immer, dass man sie erfindet, aber man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen.
Auf jeden Fall ist uns das völlig gleichgültig. Ob sie nun wahr ist oder falsch.
Das war ein ganz schöner Skandal in der kleinen Stadt. Man konnte nichts tun, um ihn zu unterdrücken. Alle Welt hat es erfahren. Sie wissen ja, wie das geht.
Die Leute haben sich ihr gegenüber sehr gefühllos gezeigt. Niemand hat im Ernst versucht, sie zu verstehen.
Und seitdem bleibt sie hier,
schließt sich ein, immer am selben Platz, in der Küche, ohne etwas zu sagen. Als ob sie uns nicht hörte.
Wir lösen einander ab, um auf sie aufzupassen.
Wir fürchten um ihre Gesundheit.
Aber sie müsste ausgehen, müsste Freundinnen ihres Alters sehen, Sport treiben, Tennis spielen, ins Schwimmbad gehen.
So ist es leider. Wir sagen ihr das unaufhörlich.
Aber da gibt's doch gar kein Schwimmbad.
Was sagt sie?
Ich glaube, sie sagt, dass es kein Schwimmbad gibt.
Wenn es weiter nichts ist, man kann auch im Fluss baden. Das ist noch romantischer.
Wenn sie sich nur dazu bewegen, Lisa ein paar Schritte im Hof zu machen, da käme sie wenigstens an die frische Luft. Sie ist ganz blass.
Aber so lasst sie doch endlich in Ruhe. Sie stört niemanden. Wenn sie nicht aus dem Haus will, ist das ihre Sache. Das ist doch kein Grund, ihr auf den Wecker zu fallen. Was sollte sie übrigens auch draußen tun?
Ich weiß nicht, sie könnte spazieren gehen, sich die Bauwerke anschauen, in die Kaufhäuser gehen, sich Kleider kaufen.
Kleider? Aber sie hat doch ein paar Dutzend Kleider. Hier, ihre Schränke sind voller Kleider. Aber sie zieht sie nie an. Sie läuft lieber im Kittel herum wie eine Schmutzliese.
Das schmutzt nicht so.
Was sagt sie?
Was sagst du, mein Liebling?
Sie sagt, dass das nicht so schmutzt.
Man müsste zum Arzt mit ihr.
Zum Arzt? Der kommt doch jeden Abend. Und sogar ein Feuerwehrmann. Aber das nützt nichts.
Es ist nicht ihre Schuld. Man kann nichts dagegen tun.
Das ist das Leben.
Ja.
Aber was tut sie denn den lieben langen Tag?
Sie sehen's doch, sie schält Kartoffeln.
Das ist eine regelrechte Leidenschaft bei ihr, eine Marotte.
Es ist ihr Lebensinhalt geworden.
Es ist das Einzige, was ihr Freude macht. Dass sie Kartoffeln zu schälen hat und dass man mit ihr über Kartoffeln spricht.
Man spricht nie genug über Kartoffeln. Man müsste jeden Tag über Kartoffeln reden. Sie sind es, die uns ernähren. Wir verdanken ihnen alles.
Ja, mein Liebling, du hast recht.
Erzählt mir was über die Kartoffeln.
Die Kartoffel, der gewöhnliche Name der Solanum tuberosum, ist eine spermaphyte angiospermate Pflanze aus der Klasse der Dicotylen, der Ordnung der Knollenpflanzen, der Gattung der Nachtschattengewächse.
Die Kartoffel zeigt sich äußerlich als ein krautartiger, fistelartiger Stängel. Weiße oder blass-violette, radiäre Blüten und giftige, solaningrüne Beerenfrüchte. Die unterirdischen Ausläufer bilden essbare Knollen.
Es gibt über 300 Kartoffelsorten. Von keiner anderen Nutzpflanze existieren so viele Abarten. Sie lassen sich in drei Klassen einteilen. Erstens runde oder Lärchenkartoffeln. Zweitens spitze oder Hornkartoffeln. Drittens lange oder Nierenkartoffeln. Zu den besten großen Kartoffeln gehören die englischen und holländischen Viehkartoffeln, die irländische und die Rouen-Kartoffel und die Thüringer gelbe Rose. Frühe Speisekartoffeln sind Biskuitkartoffel, gelbe und rote Hornkartoffel, frühe amerikanische Rosenkartoffel, Early Rose, späte mittelgroße, die peruanische, die blaue runde, die rote Nierenkartoffel, die englische Spargelkartoffel und so weiter.
Und so ist es jeden Tag.
Ja, manchmal sogar zweimal am Tag.
Aber das muss doch anstrengend sein.
Ach, das ist vor allem eine Frage des Gedächtnisses.
Aber es gibt doch eine Tür. Und hinter der Tür? Was ist da?
Da ist eine eiserne Treppe, die nach unten führt und sich um sich selber dreht.
Eine Wendeltreppe?
Ja.
Und wo führt diese Treppe hin? Eine Treppe führt immer irgendwo hin?
Da ist eine kleine Kabine mit einem Schalter und hinter dem Schalter sitzt ein Wächter.
Ach, ein Wächter. Sie müssen immer übertreiben. Das ist kein Wächter, das ist nur ein Portier. Ein einfacher Portier. Ein Schweizer. Ein Cerberus.
Nein, es ist ein richtiger Wächter.
Ein richtiger Wächter?
Ein richtiger Wächter, ein Aufseher. Er bewacht die Tür. Wenn er die Tür aufmachen würde, wäre er ein Portier oder ein Aufmacher oder was immer Sie wollen. Aber er macht sie nicht auf, er bewacht sie. Er hindert alle, die draußen sind, hereinzukommen und alle, die drinnen sind, hinauszugehen.
Und wir? Sind wir nun draußen oder drinnen?
Das ist genau das Gleiche. Das kommt auf selber heraus.
Wir sind auf der anderen Seite.
Ja, aber er ist nett.
Wer?
Der Wächter.
Hast du ihn gesehen?
Nein, aber ich weiß es. Es ist ein alter Mann mit einer schönen, farbenfrohen Uniform, voller Tressen, mit silbernen Ärmelaufschlägen und Inkrustationen. Er trägt eine Brille.
Woher weißt du das alles, wenn du ihn nie gesehen hast?
Ich weiß es. Ich weiß sogar, wie er heißt.
Wie heißt er denn?
Er heißt Aloysius van de Hoof de Fußteine.
Ist er Holländer?
Nein, er ist Korse.
Das ist doch unmöglich. Kein Korse heißt Aloysius van de Hoof de Fußteine.
Doch, er.
Das ist unmöglich.
Er hat die Staatsangehörigkeit gewechselt.
Ich glaub dir nie.
Du glaubst mir nie.
Außerdem kann man nicht die korsische Staatsbürgerschaft annehmen. Korsika ist ein integraler Bestandteil Frankreichs. Es ist ein Departement.
Trotzdem lebt er aber in Korsika.
Er kann gar nicht in Korsika leben, da er hier Wächter ist.
Was beweist dir denn, dass wir nicht in Korsika sind?
Aber du weißt doch ganz genauso gut wie ich, dass wir nicht in Korsika sind.
Was soll das heißen? Ich weiß es ganz genauso gut wie du.
Ihr langweilt uns. Wir vergeuden nur unsere Zeit.
Damit wissen wir immer noch nicht, warum dein Wächter sich weigert, uns die Tür zu öffnen.
Ich weiß es auch nicht. Nur so?
Man muss Horatio fragen. Er weiß ganz bestimmt, warum wir da sind, dieser falsche 50er.
Er ist stumm.
Denkste, Er wird dafür bezahlt, dass er nichts sagt. Dass er uns bespitzelt. Dass er alles hinterbringt, was wir sagen.
Wem hinterbringt?
Den anderen, die dahinter stecken. Den anderen.
Den anderen, die uns jetzt zuhören, irgendwo. Auf jeden Fall ist mir nicht ganz klar, wie das möglich sein soll. Er befindet sich in der gleichen Lage wie wir.
Er weicht uns nicht von den Fersen.
Vielleicht überwacht er uns, aber dass er uns nachspioniert, würde mich wundern.
Außerdem haben wir sowieso nichts zu verbergen.
Sind wir uns dessen so sicher? Ich erinnere mich, Sie haben uns weggebracht. Sie haben uns durch eine kleine Tür treten lassen. Dann sind wir durch endlose Flure gegangen. Und schließlich sind wir hier gelandet. Wir haben nicht einmal gehört, wie sich die Türen schlossen.
Das stimmt. Ich kann mich ebenfalls erinnern. Wir haben einander angesehen, sehr lange, ohne zu begreifen.
Und dann alles um uns herum. Die Kartoffelsäcke, die Schemel, die Wannen.
Es gibt sogar ganz weit weg irgendeine Stimme, die spricht.
Sind Sie sicher?
Ich weiß nicht. Ich habe jedenfalls den Eindruck, eine Stimme gehört zu haben. Eine Stimme, die zu jemand anderem gesprochen hat.
Wissen Sie, das scheint zu stimmen. Manchmal verhaften Sie die Leute, man weiß nicht warum.
In Kriegszeiten?
Nein, nicht nur in Kriegszeiten, auch in Friedenszeiten.
Aber das ist doch Quatsch. Wir haben doch schließlich nichts getan.
Es ist gar nicht nötig, dass man etwas getan hat. Schauen Sie, wenn ein Staatsmann in ein fremdes Land zu Besuch kommt, werden alle politischen Flüchtlinge und Emigranten verhaftet. Eine einfache Vorsichtsmaßnahme.
Sie machen ein paar Tage Urlaub.
Auf Kosten der französischen Regierung.
Auf Korsika.
Sind Sie politischer Flüchtling?
Nein. Und Sie?
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Dann ist es was anderes.
Das ist vielleicht noch schlimmer. Ein Geheimnis, das wir möglicherweise kennen, ohne es zu wissen. Ohne es auch nur zu ahnen. Eines Tages haben wir ganz zufällig einen Brief geöffnet, der nicht an uns gerichtet war. Oder wir haben in einer Kneipe ein Gespräch gehört. Oder aber wir sind in ein Hotelzimmer gegangen. Und es war nicht das unsere. Und ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, haben wir einen Namen, eine Adresse, eine Telefonnummer erwischt. Etwas, das absolut hätte geheim bleiben sollen. Und Sie, die anderen, können sich nicht erlauben, auch nur das geringste Risiko einzugehen. Verstehen Sie?
Vielleicht ist es noch schlimmer. Etwas, das wir wissen, das wir aber nicht sagen dürfen.
Was wir in Wirklichkeit sind.
Was wir hier tun.
Alles, was wir verbergen. Vielleicht sind wir gar keine richtigen Fremden füreinander. Vielleicht gibt es hier einen Mann und seine Frau, eine Mutter und ihre Tochter.
Schlimmer noch, Ungeheuer, die Mutter eines Mistkäfers, ein Katzenmensch, ein sadistischer Professor.
Sie werden kommen und in den Falten unseres Gedächtnisses wühlen.
In den Tiefen unseres Unterbewusstseins.
Sie verfügen über fantastische Mittel, um uns zum Sprechen zu bringen.
Das furchtbare Wahrheitsserum, das berüchtigte Pentotal. Verzeihung, ich wollte Pentatol sagen. Pentatol? Pentotal.
Das genügt, wir haben verstanden.
Auf jeden Fall war Ihre Geschichte blöd.
Das kannst du gar nicht beurteilen. Es war vielleicht genau die, die stimmte.
Ich weiß schon, was ihr sagen wollt, aber das genügt nicht. Ja, du zum Beispiel. Ich sehe dich ganz deutlich als missratenen Sohn aus guter Familie. Du hast mit ungedeckten Schecks angefangen. Deinen Eltern ist es gelungen, die Sache niederzuschlagen. Aber eines Tages, als du besoffen warst, hast du ein armes Kind überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen.
Meine Fantasie fehlt's dir nicht.
Du könntest ruhig was erfinden, was nicht so schäbig ist. James Bond, Mata Hari, ein bisschen Spannung.
Oder einen schönen Justizirrtum.
Ich sehe mich gerne als anrüchigen Arzt.
Du siehst nicht so aus, als ob du studiert hättest.
illegale Ausübung der Medizin. Brauch keine Diplome. Die verpasse ich mir selbst.
Denkst du, du bist ein Wettbetrüger. Oder du verführst die alten Schachteln, um an ihre Ersparnisse ranzukommen.
Ja, was man sich nicht alles anhören muss. Und du? Wie kommst du hierher?
Ihr werdet sehen. Bei ihr ist es ein schönes Liebesdrama.
Da sind wir mitten in der Regenbogenpresse.
Ich bin ein junges, unberührtes Mädchen. Nur widrige Umstände stürzten mich ins Verderben. Ich habe seit jeher auf dem Lande gelebt. Im zarten Alter wurde ich mit einem Landwirt aus der Umgebung verlobt. Leider kam kurz nach unserer Verlobung ein reicher Fremder ins Land. Seine stattliche Erscheinung blendete mich derart, dass ich alle Pflichten vergaß und eine Einladung auf sein Schloss annahm. Er gab dort ein glänzendes Fest zu meinen Ehren, und in meiner Naivität glaubte ich, die ungeheure Freigebigkeit, die er mir gegenüber an den Tag legte, sei der Ausdruck eines ehrlichen Gefühls, während es lediglich der trügerische Schmuck eines hässlichen und feigen Verführungsversuchs war. Nur der Zufall rettete mich vor der völligen Entehrung, denn wie ich erst später erfuhr, war dieser Mann nicht bei seiner ersten Schandtat, und zahlreich waren die verhöhnten Ehemänner und die zur Verzweiflung verurteilten Liebhaber, die ihm entschlossen, sich zu rächen, auf den Fersen waren. Einer von ihnen war mit einer jungen Frau verlobt, die der Verführer schändlichst missbraucht hatte und deren Vater er darüber hinaus auch noch ermordet hatte. Ein alter, mit dem Kreuz der Ehrenlegion dekorierter Major, der von dem Geschrei angezogen seiner Tochter zu Hilfe geeilt war und den der Hochstapler sich seiner körperlichen Überlegenheit sicher feige beschimpft und provoziert hatte, bevor er ihn tötete. Der junge Mann schwor bei seinem Leben, nicht eher zu ruhen, bis er die Schmach, die seine künftige Schwiegerfamilie erlitten hatte, mit Blut abgewaschen habe. Er fand die Spur des Banditen und tauchte auf dem Höhepunkt des Festes in dem Augenblick auf, als dieses Ungeheuer sich den Andrang und die Menschenmenge zunutze machend, mich in seine geheimen Schlafgemächer zu zerren versuchte. So entging ich dem schlimmsten Schimpf. Leider.
Schon gut. Sie reicht, deine Geschichte. Sie ist nicht lustig und sie hat hier nichts zu suchen. Außerdem kennen wir sie schon.
Sie ist nicht nur von gestern. Sie stammt mindestens aus der Vorkriegszeit.
Wenn du sie wenigstens noch vertont hättest.
Was will er denn schon wieder?
Ganz einfach. Er will uns zu verstehen geben, dass wir Kartoffel schälen sollen, statt zu reden. Dass es zu hell ist. Also mach schon, setz dich an deinen Platz und schäl Kartoffeln.
Man müsste eines der Lichter löschen.
Gut, ich gehe ja schon. Immer ich. Immer dasselbe. Immer ich.
Geklopft. Ich bin sicher, dass es geklopft hat. Habt ihr nichts gehört? Seid ihr sicher, dass es nicht geklopft hat?
Dann gehen Sie doch öffnen. Worauf warten Sie noch?
Ich habe nicht gesagt, dass es an der Tür geklopft hat. Ich habe nur gesagt, dass es geklopft hat. Das ist alles.
Wenn es klopft, ist es in der Regel an der Tür.
Und der Specht? Klopft er vielleicht nie?
Wir haben keinen Specht, weder im Haus noch im Garten.
Gut, dann eben einen Motor.
Es gibt hier keinen Motor.
Man darf sich fragen, wozu er uns nützen würde.
Das hat verdammt gut geschmeckt. Die besten seit langem. Horatio, Sie können abräumen.
Sie sind leicht zufriedenzustellen.
Ich esse für mein Leben gern Kartoffeln. Man spricht nicht genug über die Kartoffeln. Man müsste jeden Tag einmal ergriffen an die Kartoffeln denken. Sie sind es, die uns nähren und stärken. Wir verdanken Ihnen alles.
Könnten Sie nicht mal von was anderem reden?
Warum sollte ich von etwas anderem reden? Die Kartoffel ist etwas Solides, etwas Handfestes. Das ist kein fauler Zauber. Das ist kein Theater, das ist kein Traum. Man kann sie berühren, man kann sie schälen und man kann sie essen. Wir verdanken ihr das Überleben. Ja, wir verdanken ihr sogar, dass wir eine Beschäftigung haben.
Ja, aber die Kartoffelschalen, die machen die Fingernägel auch nicht besser.
Sie gehen uns auf den Wecker mit ihren Fingernägeln. Ihre Fingernägel sind uns doch wurscht. Kauen Sie sie doch ab, Ihre Fingernägel. Ist Ihnen klar? Ja, sagen Sie mal, ist Ihnen klar, dass es auf der Erde 25 Millionen Hektar Land gibt, die ausschließlich dem Anbau der Kartoffel vorbehalten sind? 25 Millionen, stellen Sie sich das einmal vor.
Das ist umwerfend.
Das ist wirklich umwerfend.
Ach ja, die Zahlen.
Wisst ihr, wer die größten Kartoffelesser sind?
Oh, nein.
Das sind die Belgier.
Bei denen wundert mich das nicht.
122 Kilo pro Person und pro Jahr.
Ja, gibt's denn sowas?
Aber das sind ja praktisch 333,33 Gramm pro Tag.
166 Gramm, 6160 pro Mahlzeit.
Na, da müssen sie aber ganz versessen drauf sein.
Gleich dahinter kommen die Deutschen. 118 Kilogramm. Viel weiter dahinter die Franzosen. 105, die Engländer 102, die Holländer 93.
Ein schlimmes Jahr.
Und ganz unten die Schweizer 57, die Italiener 45 und die Amerikaner 39.
Ja, und die Australier?
Nichts. Aber ich kann versuchen nachzurechnen. Moment mal, 100.000 Hektar multipliziert mit 144 Zentnern. Das ist nicht sehr schwierig. Ich kenne die Anbaufläche und den Ertrag pro Hektar. Das ergibt in Tonnen, Moment mal, 1.004.000. Jetzt müsste man nur noch die australische Einwohnerzahl kennen und dann zu teilen. Nehmen wir mal an, 10 Millionen Australier, 1.400.000 Tonnen auf 10 Millionen Australier. Das sind 10.000 Tonnen auf 1.400 Australier. Nein, 1.400 Tonnen auf 10.000 Australier. 14 Tonnen auf 100 Australier. 1.400 Kilo auf 10 Australier. Na, das sind immerhin 140 Kilo pro Australier.
Ey, das sind ja noch mehr als bei den Belgiern.
Also, diese Australier.
Da muss sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben. 1.400 Australien, 14 Tonnen, 140 Kilo.
Dass uns das ein besonderes Licht aufsteckt, kann man allerdings nicht sagen.
Wir drehen uns immer noch im Kreise.
Wir sind zu unserem Ausgangspunkt zurückgekehrt.
Wir sind immer noch beim gleichen Punkt.
Das ist das Leben.
Ach, Sie nennen das ein Leben?
Vielleicht leben wir so. Wir sind eine Modellfamilie. In Frankreich. In unseren Tagen. In einer kleinen Provinzstadt. Das ist unser Papa. Und das ist unsere Mama. Ich heiße Caroline. Ich bin 11 Jahre alt.
Ich heiße Gérard. Ich bin 15 Jahre alt. Ich gehe in die Schule.
Ich gehe auch in die Schule. Jeden Sonntag fahren wir in Papas großem Auto aufs Land und beobachten dort das stets wiederkehrende Schauspiel der Natur. Im Oktober werden die Tage kürzer. Die Sonne geht später auf und geht früher unter. Es ist Herbst. Die Nächte und die Vormittage sind kühl. Man muss sich dicker anziehen. Die Schwalben verlassen unsere schöne Heimat, um in Gegenden zu ziehen, in denen es wärmer ist. Auf den Äckern sieht man Raben. Die Bienen bleiben in ihren Stöcken und es gibt keine Schmetterlinge mehr. Die Blätter an den Bäumen werden gelb und vertrocknen und der Wind verweht sie. Auf den Äckern macht man die Kartoffeln und die Runkelrüben aus. Im Dezember sind die Tage am allerkürzesten vom ganzen Jahr. Es ist Winter, es ist kalt, man muss die Häuser beheizen und sich gut warm anziehen. Manchmal fällt das Thermometer auf unter 0 Grad, dann friert es, das Wasser bedeckt sich mit Eis und der Boden wird hart. Manchmal schneit es, die Kühe bleiben in den Ställen, die Hunde und die Katzen wärmen sich am Kamin. Die Vögel zwitschern nicht mehr, die meisten Bäume haben fast keine Blätter mehr. Die Landwirte pflegen die Tiere und warten ihre Maschinen und ihre Werkzeuge. Im März werden die Tage immer länger. Morgens geht die Sonne etwas früher auf und abends geht sie etwas später unter. Es ist Frühling. Es gibt schöne sonnige Tage, doch in den Morgen- und Abendstunden ist es oft frisch. Nachts friert es noch. Es kommt zu plötzlichen Schauern, die von Hagel begleitet sind. Die Schwalben und die Störche kommen aus den warmen Ländern zurück. In den Wäldern beginnen die Vögel wieder zu singen und der Kuckuck schmettert seine beiden fröhlichen Silben. In den Tümpeln hört man die Frösche. Die Hühner gackern auf den Hühnerhöfen.
Höfen und die Viehherden finden wieder den Weg zu den Weiden. Auf den Äckern arbeiten die Landwirte den ganzen Tag über. Sie säen den Hafer und die Runkelrübe und stecken die Kartoffeln. Im Juli sind die Tage viel länger als die Nächte. Es ist Sommer, es ist die wärmste Jahreszeit und gleichzeitig Ferienzeit. Die Sonne steigt sehr hoch am blauen Himmel und mittags ist die Hitze oft drückend. Manchmal ziehen sich schwere schwarze Wolken zusammen. Dann ist ein Gewitter im Anzug. Bald durchzucken Blitze den Himmel. Der Donner grollt, ein Wind kommt auf und der Regen beginnt heftig zu fallen. Sehr früh am Morgen hört man das Gezwitscher der Vögel und das Brummen der Insekten. Die Schmetterlinge und die Bienen fliegen von Blume zu Blume. Das Vieh bleibt auf den Wiesen. Die Weizen, Hafer, Gersten und Maiskörner werden dicker und reifen. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend sind die Bauern auf den Feldern, denn es gibt zahlreiche Arbeiten zu verrichten. Im Juni mähen sie das Gras auf den Wiesen, wenden es und bringen das Heu ein. Im Juli werden Hafer und Weizen gelb. Wenn die Körner reif sind, beginnen die Bauern mit der Ernte.
Jahre sind vergangen. Caroline ist ein großes, junges Mädchen geworden.
Wir müssen daran denken, sie zu verheiraten.
Wie?
Ich sage, wir müssen daran denken, sie zu verheiraten.
Ach so.
Ich warte gerade auf einen künftigen Bräutigam, der mir von meinem Notar, Monsieur Toupineau, wärmstens empfohlen worden ist. Hier ist übrigens sein Brief. Lieber Monsieur Le Trinquier, ich glaube, dass ich endlich einen Bräutigam für Ihre Tochter gefunden habe. Es ist Monsieur Paul Tacarel. Er wird sich heute Abend um 6 Uhr in seiner Eigenschaft als Architekt bei Ihnen vorstellen. Ich habe ihm gesagt, Sie hätten ein Haus zu bauen.
Aber das haben Sie doch gar nicht.
Ja, das ist eine List. Bei Geschäften greift man immer zu einer List. Ich habe nur Obligationen von der Westkompanie. Monsieur Tacarel ist ein nüchterner, ordentlicher junger Mann von musterhaftem Verhalten. Er besitzt ein Miethaus mit einer Fassade aus Quadersteinen in der Rue de Trevise. Haus Nummer 17. Der junge Mann weiß nicht das Geringste über die Angelegenheit und Sie sind gehalten, ebenfalls nichts darüber zu wissen. Verbrennen Sie den Brief.
Wie raffiniert.
Dieser Toupineau ist schlau wie ein Fuchs. Er weiß nichts und wir sind gehalten, nichts zu wissen. Verstehst du?
Auf diese Weise können wir ihn prüfen.
Achtung, da ist er. Lasst uns eine natürliche Haltung einnehmen. Und du halte dich gerade.
Ja.
Ich werde so tun, als lese ich eine Zeitung. Herein. Verzeihung, der Herr, aber ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen.
Tacarel, Architekt. Ich bin von Monsieur Toupineau zu Ihnen geschickt worden.
Mein Notar.
Wegen eines Bauvorhabens, über das Sie mit mir zu reden wünschen.
Ach ja, sehr gut, in der Tat.
Die kleine Schild nach mir.
Es handelt sich um ein Haus, um ein großes Haus mit 3, 4 oder 6 Stockwerken.
Alles klar, ein sehr hohes
und
Haus.
Und sehr lang, ja, sehr lang, wir verstehen uns. Ich werde Ihnen also einen kleinen Plan von meinem Grundstück vorlegen, den ich selbst auf einem großen Blatt Papier skizziert habe.
Zeichnen Sie?
Nein, ich zeichne nicht wirklich. Ich mache Quadrate. Wo habe ich ihn denn hingetan?
Er ist in der Schublade, Papa.
Ach ja, bemühe dich nicht. Hier in der Schublade. So, Sie gestatten? Hier ist mein Grundstück.
Sie gestatten? Dieses Quadrat ist sehr gut gezeichnet.
Ja, ich habe ein Lineal benutzt, wissen Sie? Ich möchte darauf so etwas wie ein komfortables Haus bauen, mit Fenstern überall. Da, ja, und da auch. Da.
Verzeihung, Sie vergessen die Eingangstür.
Oh, das ist möglich. Ich bin kein Architekt, wissen Sie. Naja, Sie werden das schon hinkriegen.
Ja. Wünschen Sie etwas Modernes?
Ach, natürlich. Ich möchte keine Architektur, die auf zum Beispiel Alexander den Großen zurückgeht.
Das wäre Altertumsgeschichte.
Ja. Ja, aber wirkliches Altertum. Nicht wahr, mein Kind?
Papa?
Könntest du mir sagen, in welchem Jahr Alexander der Große gestorben ist? Wie geschickt.
324. 25 vor unserer Zeitrechnung.
Sehr bewandert in Geschichte. Das sind wie viele Jahre?
2184 Jahre, Papa.
Sehr beschlagen im Kopfrechnen. Oh, das kann nicht jeder.
Gewiss. Und ich selber...
Er wusste es nicht. Und dabei ist er Architekt. Ich gebe ihr Gelegenheit zu glänzen, ohne dass es danach aussieht.
Ich bin sicher, irgendjemand hört uns in diesem Augenblick zu. Das verwirrt mich.
Also in den Garten kommt hier, ja, hier an dieser Stelle, wenn sich das machen lässt, ein Riesenbrunnen.
Ein Riesenbrunnen?
Ja, ein Riesenbrunnen, ja. Und der, wenn sich das machen lässt, das ist Ihre Sache. Ich bin kein Architekt. Der sagte ich, einen kleinen Fluss in Zickzacklinie bilden wird. So, da, 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 da und da. Ein bisschen so wie die Edge.
Die Edge?
Apropos Edge. Caroline?
Papa?
Wo mündet die Edge?
Verlier nicht die Fassung. In die Adria, Papa.
Aha, in die Adria. Und durch welche Städte fließt sie?
Sowas. Das ist ja eine richtige Abiturprüfung.
Die Edge fließt durch folgende Städte. Meran, Trient, Rivoli, Rovigo, Verona.
Och, sehr gut, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Verona, Rovigo. Das ist doch einfach erstaunlich.
Es ist ein Wunder. Dieser Vater ist ein Idiot.
Ah, das ist noch gar nichts. Was heißt Ihr Wunder? Sie würde Ihnen alle Könige Frankreichs aufsagen, die es gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken.
Wirklich? Oh, wenn ich nicht befürchten würde, zu weit zu gehen.
Faramund, Chlodwig, Merowech, Clothar, Dagobert, Childerich, Pippin der Kurze, Karl der Große, Ludwig der Erste, Karl der Zweite, Ludwig der Zweite, Ludwig der Dritte, Karl der Dicke, Karl der Dritte, Ludwig der Vierte, Lothar, Ükapé, Robert der Fromme, Heinrich der Erste, Philipp der Erste, Ludwig der Sechste, Ludwig der Siebte, Philipp August, Ludwig der Achte, Ludwig der Neunte, Philipp Laurel, Philipp Ardi, Philipp der Vierte, Ludwig der Zehnte, Philipp der Fünfte, Karl der Vierte, Philipp der Sechste, Johannes der Zweite, Karl der Fünfte, Sechste und Siebte, Ludwig der Elfte, Karl der Achte, Franz der Erste, Heinrich der Zweite, Franz der Zweite, Karl der Neunte, Heinrich der Dritte, Heinrich der Vierte, Ludwig der Dreizehnte, Ludwig der Vierzehnte, Ludwig der Fünfzehnte, Ludwig der Sechzehnte.
Das hat keine Bedeutung mehr.
Warum sagst du das?
Oh, ich hab's satt, es ist spät. Ich hab keine Lust mehr.
Das Härteste haben wir hinter uns. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern.
Das sagt man immer.
Aber es ist so.
Trotzdem sind wir immer noch am selben Punkt.
Wir sind noch nie so weit vom Ziel entfernt gewesen.
Wir gehen immer noch im Kreise.
So ist das oft.
Außerdem sind wir noch nicht fertig mit Kartoffelscheren. Wir müssen noch vor Einbruch der Nacht diesen Haufen wegschaffen. Ich wette, dass ihr nicht einmal die Geschichte der Kartoffel kennt. Ihr glaubt immer noch, dass Pontmercy sie erfunden hat.
Ach du meine Güte, von wegen. Die haben sie uns doch mindestens schon 50 Mal erzählt.
Die Kartoffel kommt aus den Mittelgebirgsgegenden Kolumbiens und Perus.
Sie war bei den Eingeborenen seit dem frühesten Altertum bekannt. Sie nannten sie Papas. Sie war die Grundlage ihrer Ernährung.
Ihre Einführung in Europa liegt mehr als 3 Jahrhunderte zurück.
Kapitän John Hawkins hat diese kostbare Knolle in die zivilisierte Welt eingeführt. Als er 1565 aus Santa Fe de Bogotá zurückkam, brachte er einige Muster mit nach Irland.
Doch sein Versuch verlief im Sande.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts brachte Admiral Walter Raleigh,
Günstling der großen Elisabeth und Sieger über die unbesiegbare Armada,
bei der Rückkehr von einer Expedition nach Virginia welche mit.
Diesmal erkannte ganz Großbritannien die zahlreichen guten Eigenschaften des kostbaren Gewächses und sein Anbau machte schnelle Fortschritte.
Auf dem Kontinent hingegen machte die Kartoffel überhaupt keine Fortschritte.
Schließlich aber kam Parmentier und seine energische Überzeugung siegte am Ende über alle Hindernisse.
Parmentier, Antoine Augustin, 1737 in Montdidier geboren.
Er folgte der französischen Armee als Apotheker nach Hannover.
Während des Feldzugs von 1757 gefangen genommen, war er gezwungen, sich von Kartoffeln zu ernähren, die die Deutschen in ihrer krassen Unwissenheit ans Vieh verfütterten.
Da er sehr bald die sättigenden, nahrhaften, gastronomischen, dietetischen, kulinarischen und ökonomischen Eigenschaften dieser kostbaren Knolle erkannt hatte, beschloss Parmentier, sein Leben der Kartoffel zu widmen. Beim Wettbewerb der Akademie von Besançon von 1773 legte er ein Memorandum vor, indem er nachwies, dass die Kartoffel aufs Vorteilhafteste als Ersatzpflanze für die menschliche Ernährung verwendet werden könne.
Die Franzosen, sagte er, müssen Parmentier oder auch Kartoffelfranzosen werden. Denn die Kartoffel hieß in Frankreich damals Parmentière.
Der König persönlich, Ludwig XVI., unterstützte öffentlich das Werk Parmentiers und trug so dazu bei, dass die Kartoffel in Mode kam.
Der Hof, gelehrig und servil, beeilte sich natürlich, ihm nachzueifern.
Die Herrschaft der Kartoffel hatte begonnen.
Es lebe die Kartoffel!
In den Kohl damit! In den Kohl! Nieder mit den weißen Rüben!
Es lebe die Kartoffel!
Hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra!
Das kann uns gar nicht quälen, die Knollen hier zu schälen.
Wo sind wir unversessen, sie aufgepäckt zu essen? Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Kartoffel. Käfer zu verjagen, da braucht man keinen Mann mit Kragen. Und immer fühlt man sich sehr wohl, ist man Kartoffeln mit Stagnol. Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Kartoffel.
Ist schöner fast als tanzen. Und isst man dann Kartoffelbrei, schreit man zufrieden nur Jochei. Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Kartoffel.
Man braucht auch keinen Doktor nicht, um sie zu schälen, recht und schlicht. Und isst man sie als Pommes-Krokette, fühlt man sich grad wie in der Mette.
Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Kartoffel.
Kein Rasputin zu sein, um an Kartoffeln sich zu freuen. Wie herrlich ist doch jene Sitte, Ketchup zu essen zu der Fritte.
Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Toffel, 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 Toffel. Es lebe die Kartoffel. Oh.
Was tun wir jetzt?
Wir könnten so sitzen bleiben. Wir wären tot. So endet es oft.
Woran sind wir gestorben? Sind wir verhungert?
Verhungert? Bei all diesen Kartoffeln? Er verdurstet. Nein. Nein. Hey, wir müssen etwas Fantasievolleres finden, etwas Verlockenderes. Blut, Spannung, Kämpfe, große Ereignisse. Ja, ich bin zum Beispiel der Bruder des Königs. Ich habe den König umgebracht und auf der Stelle seine Witwe geheiratet. Du bist die Witwe, ja? Du heißt, Gertrud.
Aha.
Darauf bin ich König geworden. Ja. Leider habe ich einen Neffen. Der Sohn, den du mit dem verstorbenen König gehabt hast, der ahnt etwas, und da er um sein eigenes Leben fürchtet, beschließt er, den Verrückten zu spielen. Könnt ihr mir folgen? Also du bist der Neffe, ja? Ein großer, ultrasensibler, nachdenklicher Bursche. Ein Gesicht, also so lang. Ja, gut, gut, genügt, genügt. Ich fahre fort. Weil er sich für bekloppt ausgibt, glaubt man am Ende, er sei es wirklich, und seine eigene Braut wird darüber selber bekloppt. Sie verbringt ihre Zeit damit, Girlanden zu flechten oder sowas. Und eines Tages fällt sie ins Wasser. Unfall, Verbrechen, Selbstmord, man weiß nicht so genau. Also du bist tot, ja? Du setzt dich in eine Ecke, nicht zu sehr in der Mitte, weil wir Platz brauchen. Gut, der Neffe ist darauf sehr betrübt. Aber wer wirklich fuchsteufelswild ist, das ist der Bruder der jungen Braut. Umso mehr, als der Neffe bereits seinen Vater um die Ecke gebracht hat.
Wie kann der Alte auch nur hinter der Tapete herumgestikulieren?
Ich habe geglaubt, es sei eine Ratte.
Naja, auf jeden Fall, die Sache ist geritzt. Wohlgemerkt, obwohl der junge Bruder im Prinzip der beste Freund des jungen Mannes ist, findet er nun, dass das Maß wirklich voll ist. Und er verständigt sich mit dem König, der seinerseits sehr gute Gründe hat, sich eines so lästigen Neffen zu entledigen, um ihn im Verlaufe eines Duells zu vergiften.
Wir haben aber keine Schwerter.
Ah, dann nehmt ihr eben eure Kartoffelschälmesser hier. Alles klar?
Und wer spielt den jungen Bruder? Außer mir bleibt niemand übrig.
Na, spielst du ihn eben. Alles bereit? Folgt meinen Erklärungen. König, Königin, der Neffe, die Braut und der Bruder der Braut. Das sind, Moment. Na klar, fünf. Die Rechnung stimmt.
Und Horatio?
Der spielt die Menge, die Höflinge, die Soldaten, die Hellebardieren, die Trompeter. Und er wird unsere letzten Seufzer auflesen. Los, fangt an!
Und ihr, die Richter, habt ein achtsam Aug.
Kommt, Herr!
Wohlan, mein Prinz.
Eins!
Nein!
Richterspruch!
Getroffen. Ganz eindeutig getroffen.
Gut. Noch einmal.
Halt! Wein her! Hamlet, diese Perle ist dein, hier auf dein Wohl. Gebt ihm den Kelch.
Ich fecht erst diesen Gang. Setzt ihn beiseite. Kommt! Wiederum getroffen! Was sagt ihr nun?
Getroffen, ich gebe es zu.
Unser Sohn gewinnt.
Er ist in Schweiß und außer Atem. Hier, Hamlet, nimm mein Tuch, reib dir die Stirn. Die Königin trinkt auf dein Glück, mein Hamlet.
Gnädige Mutter.
Gertrud, trink nicht.
Ich will es, mein Gemahl. Ich bitte euch und verzeiht mir.
Es ist der giftige Kelch. Es ist zu spät.
Ich darf jetzt noch nicht trinken, gnädige Frau. Nachher.
Komm, lass mich dein Gesicht abtrocknen. Mein Fürst, jetzt treffe ich ihn.
Ich glaube es nicht.
Und doch, beinahe ist's gegen mein Gewissen.
Laertes kommt zum Dritten nun. Ihr tändelt. Ich bitte euch, stoßt mit eurer ganzen Kraft. Ich fürchte, dass ihr mich zum Besten habt.
Meint ihr? Wohlan!
Auf beiden Seiten nichts.
Jetzt seht euch vor!
Sie. Sie sind erhitzt.
Nein, noch einmal.
Oh. Oh.
Seht nach der Königin.
Sie bluten alle beide. Wie steht's, mein Prinz?
Wie steht's, Laertes?
Oh. Gefangen in der eigenen Schlinge. Mich fällt gerechterweise mein Verrat.
Was ist der Königin?
Sie fällt in Ohnmacht. Weil sie bluten sieht.
Nein, nein, der Trank, der Trank. Oh, lieber Hamlet, der Trank. Ich bin vergiftet.
Oh, Büberei. Ha, lass die Türen schließen. Verrat, sucht, wo er steckt.
Hier, Hamlet, Hamlet, du bist umgebracht. Kein Mittel in der Welt errettet dich. In dir ist keine halbe Stunde Leben. Des Frevels Werkzeug ist in deiner Hand. Unabgestumpft. Vergiftet. Meine Arglist hat sich auf mich gewendet. Sieh, hier lieg ich. Nie wieder aufzustehen. Vergiftet deine Mutter. Ich kann nicht mehr. Des Königs Schuld. Des Königs.
Die Spitze auch vergiftet? So tu dein Gift dein Werk.
Verrat!
Oh, helft mir doch, ihr Freunde. Ich bin nur verwundet.
Hier, mörderischer, blutschändrischer, verruchter Däne. Trink diesen Trank aus. Ist hier die Perle drin? Volk meiner Mutter!
Ihm geschieht sein Recht. Es ist ein Gift von seiner Hand gemischt. Lasst uns Vergebung wechseln, edler Hamlet. Mein Tod und meines Vaters kommt nicht über dich, noch deiner über mich.
Der Himmel mache dich frei davon. Ich folge dir. Horatio, ich sterbe. Elende Königin, fahr wohl. Ihr, die erblasst und bebt bei diesem Fall und seid nur stumme Hörer dieser Handlung. Hätte ich nur Zeit, der grause Scherge tot verhaftet schleunig. Oh, ich könnte euch sagen, doch sei's drum. Horatio, ich bin hin, du lebst. Erkläre mich und meine Sache den Unbefriedigten.
Sie waren zu Gefängnis verurteilt, aber niemand sah ihre Zellen. Sie saßen zu Pferd, doch niemand sah ihr Reittier. Sie kämpften, doch ihre Schwerter waren aus Schilfrohr. Sie starben, doch sie standen danach wieder auf. Denn die Handlungen der Narren gehen über die Vorhersagen der Weisen hinaus.
Das war das Hörspiel Der Kartoffelkessel von Georges Perec. Aus dem Französischen von Eugen Helmlé. Hörspieleinrichtung Eugen Helmlé und Wolfgang Schenk. Die Musik schrieb und improvisierte Heiner Franz. Es sprachen Maria Becker, Stefan Wigger, Rosel Zech, Till Topf, Irina Wanka, Axel von Wachtmeister. Regieassistenz Stefan Dutt, Regie Wolfgang Schenk.